Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Wir hatten einen Film bei uns in der Gemeinde gezeigt und vielleicht kennt ihr ähnliche Szenarien. Jemand passt nicht auf, das Kind läuft auf die Straße und wird vom Auto erfasst. Es liegt im Wachkoma, keine Hoffnung. Die Eltern sind verzweifelt. Wie kann Gott das zulassen? Waren fromme Leute. Andere Situation, da ist eine Familie mit einer todkranken Tochter. Sie braucht ein neues Herz. Wie man sich denken kann, diese beiden Familien kommen auf wunderbare Weise zusammen. Das Herz des Jungen wird gespendet und in den Körper der kranken Tochter eingebaut. Herztransplantation. Später begegnen sich diese Familien und lernen sich kennen. Sehr rührend. Der Film heißt Eine Frage des Glaubens. Neues Leben entsteht durch eine Organtransplantation. Darum geht es so direkt jetzt nicht. Um nicht dieses Organ, was in uns schlägt, höchstens im übertragenen Sinne, dass Gott durch ein neues Herz, neues Leben schenkt. Es geht um das Innere unseres Körpers, um den Sitz des Lebens, um unseren Willen, um unsere Grundeinstellung, die ganze Gefühlswelt, Vernunft mit Wünschen und Sehnsüchten. Das spielt sich alles in unserem Herzen ab. Wenn man sagt, du musst auf dein Herz hören oder deine Seele, das ganze Innenleben, darum geht es heute. Das Wort Herz kommt in der deutschen Bibel sehr oft vor, über 300 Mal. Und ich habe euch den bekannten Text mitgebracht in Hesekiel 36, wo es darum geht, dass Gott uns ein neues Herz schenken will. Was heißt uns? Das betraf ja damals das Volk Israel. Ich lese euch einfach den Text mal vor. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt, meine Gebote achtet, sie befolgt. Dann wohnt ihr wieder in dem Land, das ich euren Vorfahren gegeben habe. Ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Ich befreie euch von eurer Schuld, die euch unrein machte. Das Getreide lasse ich wieder wachsen und gedeihen, damit ihr nie mehr Hunger leiden müsst. Die Bäume sollen wieder Früchte tragen und die Felder reichen Ertrag bringen. Nie mehr werden die anderen Völker euch verspotten, weil ihr nichts zu essen habt. 70 Jahre Verbannung, das Volk hatte eine schwere Zeit hinter sich und ich werde jetzt nicht über Ackerbau und Viehzucht reden, was da alles wieder wachsen wird. Ich möchte dieses Bild des Herzens für uns übertragen. Damals betraf es das Volk, sie durften zurückkehren. Es war ein neuer Anfang, den Gott ihnen schenkte, obwohl sie sich immer wieder von ihm abgewandt haben, obwohl sie immer wieder eigene Wege gegangen sind, hat Gott ihnen Gnade und ein neues Leben, eine neue Zukunft versprochen, trotz der Schuld, trotz der wiederholten Abkehr. So ist Gott. Wir glauben an einen gnädigen, gütigen Gott. Auch uns begegnet er so, auch wenn wir immer wieder von ihm abweichen, hat er Erbarmen mit uns. Dieses angekündigte Happy End, so könnte man sagen, diese Zukunftsprophetie bezog sich, wie gesagt, damals auf das Volk Israel. Aber wie mit vielen Prophetien dürfen wir die Worte des Alten Testaments mindestens in zwei, oft in dreifacher Hinsicht verstehen. Einmal konkret damals, ein Neuanfang wurde ihnen versprochen, sie durften wieder hoffen, sie durften ganz konkret wieder zurück, sie durften Häuser bauen und an ihrer Zukunft bauen. Und dann bezieht sich dieses Wort und wie viele andere Worte aus Jesaja und Jeremia auf die Zukunft, auf das Heute sozusagen. Vieles von dem, was im Alten Testament uns prophezeit wird, sehen wir heute bis nicht zuletzt auch die Realisierung des Volkes Israels und der Staatengründung wieder in diesen Jahrzehnten, in diesem Jahrhundert. Und vieles zum Dritten sehen wir noch nicht. Manches werden wir erst im Himmel erfahren, wie Gott das meint. Manches werden wir dann erst erleben, was vor langer Zeit vorhergesagt wird. So sind die prophetischen Worte immer zu verstehen. Dann folgen die Verse, in denen es um ein neues Herz geht. Echte Veränderung, echter Neuanfang kommt von innen. Stellen wir uns einen Straftäter vor, der wird nach vielen Jahren entlassen. Ein Neuanfang für ihn, er darf wieder in die Freiheit. Aber was ist das für eine Freiheit, was ist das für ein Neubeginn, wenn in ihm sich nichts verändert hat? Er wird sofort wieder straffällig. Ein echter Neubeginn kann nur passieren für diesen Straftäter, wenn in ihm etwas verändert wurde. Wenn in ihm eine neue Gesinnung passiert ist. Jesus sagt es im Markus-Evangelium, denn von innen aus dem Herzen der Menschen kommen heraus die bösen Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dies Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen unrein. Vieles kommt uns bekannt vor. Manchmal kämpfen wir vielleicht dagegen. Wir wollen das nicht. Wie Paulus sagt, das Gute, was ich will, das tue ich ja denn doch wieder immer nicht. Und das, was ich nicht möchte, es passiert immer wieder. Es ist müßig zu diskutieren, wann das denn angefangen hat. Ob das neugeborene Kind auch schon so vom Bösen befallen ist oder nicht, könnten wir jetzt lange drüber nachdenken. Auf jeden Fall soll das Herz auf Gott ausgerichtet sein und von ihm langfristig geprägt sein. Das neue Herz, das Gott uns schenken will, hat sozusagen zwei Dimensionen. Ich kann es positiv oder negativ beschreiben. Die erste Dimension, habe ich mal gesagt, ist Abkehr oder Hinkehr zu Gott. Abkehr oder Hinkehr. Denken wir wieder an das Volk Israel. Da war es schon ein Riesenschritt für das Volk, wenn sie überhaupt sagten, ja, wir wollen wieder uns an Gott wenden. Wir wollen wieder mit ihm leben. Wir wollen den alten Bund wieder beleben. Wir wollen wieder zu ihm zurückkommen. Und Mose musste immer wieder kämpfen. Und wollt ihr nicht, das war ein Hin und Her. Also diese Grundsatzeinstellung, ja, wir möchten, können wir auch auf heute übertragen. Die meisten Menschen sagen, ja, mag es einen Gott geben, aber grundsätzlich möchte ich mit diesem gar nichts zu tun haben. Das ist eine Grundsatzentscheidung. Viele lassen Gott dann einen alten Mann sein. Ja, und ich habe diesen Vers aus Psalm 1 mitgebracht, der so schön deutlich macht, eine grundsätzliche Hinwendung. Das ist so wie wenn ein Baum die Kräfte aus dem Boden nimmt, glücklich ist, wer nicht dem Rat der gottlosen Menschen folgt, sondern wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Der ist nämlich wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist, der Frucht trägt Jahr für Jahr und dessen Blätter verwelken nie. Was er sich vornimmt, das gelingt. Der Herr wacht über den Weg der Menschen, die nach seinem Wort leben. Also eine Grundsatzentscheidung. Die Menschen, die ohne Gott leben, sagen natürlich, uns geht es genauso gut wie euch. Vielleicht geht es mir sogar schlechter ohne Gott. Es ist eine Grundsatzentscheidung. Psalm 1 sagt, wer sich auf Gott verlässt, der ist wie ein Baum, der gute Früchte trägt. Und ein zweiter Aspekt ist sozusagen der inneren Verwandlung. Und da kommt jetzt etwas, was ein bisschen in die Tiefe geht, ganz anders. Da ist von bitteren Wurzeln die Rede. Da werde ich gleich drauf zu sprechen kommen. Der zweite Aspekt ist eine Folge dessen, dass wir, das heißt, es betrifft auch Christen, sein Wort hören, verstehen und dann auch umsetzen. Da passiert etwas. Die Folge Der Abkehr ist ein verhärtetes Herz. Und wenn wir uns Gott zuwenden, wird das Herz verändert. Dann sagt er, ja, ich habe mich ja Gott zugewandt, ich habe doch kein verhärtetes Herz. Wie bist du denn drauf? Nein, ich habe doch kein verhärtetes Herz. Doch auch Christen können verhärtete Herzen in sich tragen. Ich will jetzt nicht aus der langen Geschichte meines Lebens erzählen, aber vielleicht kennt ihr auch Menschen, die ein verhärtetes Herz haben. Und vielleicht entdeckt ihr das an euch selbst auch stellenweise. Lasst nicht zu, sagt der Hebräerbrief, lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet. Ey, wie bist du denn drauf? Giftpflanze, bittere Wurzeln, das kann ja lustig werden heute. Kennt ihr Typen, die bittere Herzen haben? Mir fiel so ein Prototyp ein, den ihr vielleicht auch kennt, den Geizhals, Ebenezer Scrooge aus Charles Dickens, die Weihnachtsgeschichte. Ja, ein dunkler Typ mit schwarzem Zylinder, den niemand mochte und er mochte offensichtlich auch niemanden. Er war unsympathisch, er war kalt, voller Hass und Ablehnung, er war die Kälte pur. Ein zweites Beispiel, Napoleon. Die Mutter Napoleons soll über ihren Sohn gesagt haben, statt eines Herzens hätte er eine Kanonenkugel im Leib. Vielleicht fallen euch andere Menschen ein, vielleicht euer böswilliger Nachbar oder Menschen in der Verwandtschaft. Natürlich niemand hier aus diesem Saal, die ein kaltes Herz haben. Und die beiden genannten Männer waren auf ihre Art und Weise sehr erfolgreich. Aber sie hatten ein kaltes, steinernes Herz. Auch heute gibt es Menschen, die Veränderung benötigen. Stein ist hart, sehr hart. Da dringt nichts ein. Auch die Bibel erwähnt steinerne oder verhärtete Herzen. Jesus sagt in Matthäus 19, Mose erlaubte es, dass ihr euch von euren Frauen scheiden lasst. Ja, aber das war nicht so geplant. Weil er euer hartes Herz kannte. Am Anfang war es jedoch anders. Das war nicht das, was sich Gott gedacht hatte. Das war die Ausnahme. Wegen des verhärteten Herzens. Und die Bibel hat viele Notlösungen. Plan B, weil wir nicht nach Gottes Geboten leben. Ich habe schon gefragt, können Christen versteinerte Herzen haben? Ja, leider. Und jetzt gucken wir mal ein bisschen näher hin. Ich bin immer interessiert, wie das kommt, warum das so ist. Wir können sagen, ja, Gott kann einfach so machen und dann ist das steinerne Herz verändert. Mich interessiert immer auch, wie es kommt. Ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr zum Arzt geht, möchtet ihr eine gute Diagnose haben. Ich hatte letztens Schulterprobleme. Ist besser geworden schon, weil ich weiß, was da drin ist, was da passiert ist und was ich dagegen tun kann. Und so kann es auch mit dem Herzen sein. Überlegen wir mal. Es kann viele Ursachen haben. Ich glaube, verhärtete Herzen entstehen, weil wir an verschiedenen Stellen falsch abbiegen. Weil wir falsche Schlussfolgerungen ziehen. Wir sagen immer, ich bin so und ich habe das so entschieden, basta. Aber aus Gottes Sicht, glaube ich, biegen wir manchmal falsch ab. Und Gott ist traurig darüber. Nehmen wir einfach mal ein Beispiel von Kindern. Da sind Kinder, die wachsen in einem Haushalt auf, die Eltern sind gnadenlos und lieblos. Sie vernachlässigen ihr Kind, emotional unterkühlt, Beziehungsabbrüche vielleicht, traumatische Erfahrungen, allgemein seelische Verletzung der Kinder noch und nöcher. Was soll denn da ein Kind machen? Es grenzt sich ab, es bildet einen Schutzraum um sich herum. Kleinkinder folgen instinktiv Abwehrmechanismen. Diese können psychische und körperliche Folgen nach sich ziehen. Als Schutz. Aktion und Reaktion bei Kindern. Aber das kommt bei uns immer wieder auch vor. Wie verhalten wir uns in für uns unangenehmen Situationen? Wie verhalten wir uns dann? Wenn wir traurig sind, wenn wir enttäuscht sind, wenn wir angemacht wurden, wenn wir ärgerlich sind, wenn wir beschuldigt wurden. Nochmal ein paar Beispiele. Da ist ein Kind in der Schule, es erlebt heftigen Stress. Heftigsten Stress erlebt das Kind. Und ich weiß nicht, wer Kinder hat und die kommen traurig von der Schule, das macht was. Ich gehe da gleich nochmal drauf ein. Erst noch weitere Beispiele. Ein Jugendlicher verliebt sich tief und innig und bekommt eine Abfuhr, bekommt einen Korb. Was passiert da? Jemand bewirbt sich um einen Arbeitsplatz und bekommt eine Absage. Ey, das geht tief rein. Was passiert dann? Und Nachbarn sind schwierig, kennen wir alle. Der lässt alle möglichen Zweige auf dein Grundstück wachsen. Du kommst da nicht gegen an, du bist ärgerlich. Wenn du sagst, das klingt mir jetzt alles ein bisschen zu psychologisch, sage ich ja. Aber die Psychologie und die Theologie, die passen super zusammen. Gott baut drauf und Gott möchte, dass wir uns kennen und dass wir an uns arbeiten. An diesen Schwachstellen nämlich, an diesen Schwachstellen der Enttäuschung und des Frustes nistet sich das Böse ein. Da beginnt die Gefahr der Versuchung, da beginnt die Gefahr der Sünde. Der Teufel weiß nämlich ganz genau, der kennt diese Schwachstellen in deinem Leben und da setzt er an und überredet dich, einfach mal abzubiegen. Was können das für Reaktionen sein? Das Kind in der Schule sagt vielleicht, alle Schüler haben etwas gegen mich, ich muss mich jetzt schützen, ich verziehe mich, ich baue alle Kontakte ab, ich gehe jetzt meinen Weg. Der Jugendliche, der sich verliebt hat, kommt vielleicht schlimmstenfalls zu dem Schluss, dass er sagt, ich werde mich nie wieder verlieben, mich liebt ja keiner. Und wer öfters eine Absage bekommen hat bei der Arbeitssuche, sagt vielleicht irgendwann, ich bin unfähig, ich kann das nicht, ich werde ja nie eine Stelle bekommen. Und in Bezug auf deinen Nachbarn sagst du vielleicht, Nachbarn sind eben schwierig. Ich setze einen hohen Zaun drumherum und rede gar nicht mehr mit denen. Kennt ihr das? Kennt ihr vielleicht andere Stellen in eurem Leben, wo ihr ähnlich enttäuscht reagiert habt und eine Schlussfolgerung gezogen habt, die vielleicht nicht richtig war? Aber ihr seid gar nicht alleine. In der Bibel gibt es eine Fülle von Beispielen. Nur ein ganz paar, Kain und Abel. Abels Opfer gefiel Gott mehr als Kains. Und was zog Kain für eine Schlussfolgerung, die wahrlich nicht so richtig gut war? Er wurde neidisch, wütend und ermordete seinen Bruder. Nicht ganz so schlimm. Josef bekam Geschenke vom Vater. Gold, schönes Kleid, bunt und so weiter. Und wie reagierten die Brüder? Sie wurden ärgerlich, misstrauisch und verkauften ihren Sohn, ihren Bruder. Und Jakobus und Johannes, auch ein bisschen blöd, könnten wir vielleicht denken, fragten Jesus nach den Ehrenplätzen für sie im Himmel. Die anderen Jünger wurden ärgerlich und empörten sich. Falsch abgebogen, würde ich sagen. Vielleicht sagt ihr ja, da hätte ich mich ehrlich gesagt auch aufgeregt. Ja, deshalb ist die Bibel ja auch so lebensnah, weil die Geschichten sind, die uns alle auch passieren könnte. Was passiert in mir? In mir entsteht eine bittere Wurzel. Ich werde bitter. Man sagt auch, Menschen sind verbittert oder griesgrämig wie Ebenezer Scrooge. Aber wer hat denn jetzt recht? Hier setzt der Teufel ein, wenn man das so sagen darf. Das Böse an unseren Schwachstellen. Wenn wir schwach und verletzt scheinen, wenn wir beleidigt oder schlecht behandelt wurden, wir drehen dann den Spieß um und schlagen zurück, greifen an. Wir bestehen auf unser Recht. Und schon ist die bittere Wurzel gepflanzt. Der Anfang des harten Herzens ist da. Und das ergibt dann eine Kettenreaktion. Aus Enttäuschung wird Verbitterung, aus Verbitterung ein innerer Schwur, den zeige ich jetzt. Und dann ein verhärtetes Herz. Ich werde nie wieder schwach sein. Ich werde mein Herz nicht mehr öffnen, mich nie mehr anmachen lassen, mich nicht mehr Menschen anvertrauen. Ich verlasse mich nur noch auf mich selbst. Ich werde von mir von niemandem mehr etwas sagen lassen. Ich werde es denen zeigen. Kennen wir das? Kennen wir das? Nur zu gut. Ich kenne es von mir. Und ich muss Gott um Vergebung bitten, weil ich falsch abgebogen bin. Meine überforderte Seele scheint ein innerer Schwur der einzige Weg zu sein, sich gegen schmerzhafte Situationen zu schützen. Denken wir an Kinder, wie die sich manchmal in verrückte Verhaltensweisen flüchten. Und Therapeuten haben dann viel zu tun, sie aus dieser Gefangenenhöhle wieder herauszuholen. Innere Schwüre können körperliche und seelische Folgen haben. Manche wollen aufgrund schwerer Erlebnisse nicht erwachsen werden. Manche Körper wachsen nicht. Manche Mädchen wollen nicht zu Frauen werden. Meistens sind es seelische Folgen, dass Menschen nicht in der Lage sind, erwachsen zu werden oder Verantwortung zu tragen. Denkt an eure Freunde, an scheinbar mürrische Nachbarn oder unnahbare Kollegen. Aber in Steigerung dessen kann man auch an Menschen denken, die zu Amokläufern werden, zu Kriminellen oder die sich in Süchten verfallen, bis hin zu Terroristen, vielleicht sogar zu Politikern. Ich glaube, dass mancher Politiker, vielleicht sogar welche, die jetzt sich in Kriegshandlungen vergehen, innerlich so sauer sind, dass sie sagen, den zeige ich jetzt allen. Die Folgen eines verhärteten Herzens sind zerstörerisch. Und dann leiden Menschen, die gar nichts dafür können. Vielleicht leidet dein Partner manchmal auch unter dir, weil er eine Reaktion abkriegt, die gar nichts mit ihm oder mit ihr zu tun hat, sondern die von früher irgendwie herrührt. Das nennt man Übertragung. Es überträgt sich etwas von ganz früher. Damals habe ich etwas erlebt und das übertrage ich jetzt aufs Heute. Und dein heutiges Gegenüber kann gar nichts dafür und guckt, hallo, was ist denn hier ist gerade passiert? Ist das jetzt Realität? Übertragung bezeichnet den Vorgang, dass ein Mensch alte, oftmals verdrängte Gefühle, Affekte, Erwartungen, Wünsche und Befürchtungen aus der Kindheit unbewusst auf neue soziale Beziehungen überträgt und aktiviert. Und das ist wirklich nicht nur in der Kindheit so. Ich stelle sowas auch in der Gemeinde fest. Das sind Enttäuschungen, das sind Konflikte und man wendet sich ab und geht in die nächste Gemeinde, ohne den Konflikt zu klären. Da ist irgendwas gewesen und man wendet sich ab. Ich erinnere mich an ein Ehepaar. Warum wollt ihr denn nicht in den Hauskreis? Hör mir auf mit Hauskreis. Das ist mir viel zu intim. Da habe ich früher mal was erlebt. Nee, Hauskreise will ich nicht mehr. Merkt ihr? Da macht jemand eine Wand zu. Und jetzt kommt ein ganz harter Satz. Ich weiß nicht, ob ihr den verkraftet. Wenn du ein Problem mit deinem Chef hast, vergib deinem Vater. Da steckt etwas drin, etwas von früher. Die Chefs sind ja alle blöd und doof und die können mich alle mal. Aber ganz oft, wenn ich so eine Reaktion habe, guck mal in dich hinein. Wenn du ein Problem hast mit deinem Gegenüber, vielleicht mit deinem Chef, vergib deinem Vater. Da ist was dran. Guck mal, wo das herkommt, dein Ärger. Warum du mit Autoritäten vielleicht nicht umgehen kannst. Warum du dich nicht unterordnen kannst. Warum du nicht im Team arbeiten kannst. Hat das was mit deinem Vater oder mit deiner Mutter zu tun? Wir haben mit unter tief sitzende bittere Wurzeln in uns, dass unser Umfeld darunter leidet. Und dann hat das ganz viele verschiedene Formen von Störungen. Jeder flüchtet sich in eine andere Verhaltensweise. Manche flüchten sich in Überforderung. Manche harte Herzen übertragen Erfahrungen aus der Kindheit in die Partnerschaft und manche haben sogar ein gestörtes Verhältnis zu ihrem Herrn, zu ihrem geliebten Gott. Sie können gar nicht sagen, lieber Vater, weil sie ein gestörtes Verhältnis zu Eltern haben. Verhärteste Herzen führen zu Störungen in zwischenmenschlichen Beziehungen und auch in der Beziehung zu Gott. Kann man da rauskommen? Ja, natürlich. Gott möchte unsere harten Herzen verändern. Gott sagt, er will uns ein neues, ein fleischernes Herz geben. Aber wie passiert das? Zum einen sollen wir uns überhaupt wieder unserem himmlischen Vater zuwenden. Denken wir an das Volk Israel. Ich glaube, da nicken viele innerlich und sagen, ja, das will ich. Aber das mit dem steinernen Herz ist für mich eine Riesensache. Ich weiß, da muss ich ran. Die innere Heilung des Herzens geht weiter. Ist Veränderung nicht reine Theorie oder muss ich zum Psychiater? Ja, manchmal ist das auch übersteigt, dass die normale gemeindliche Seelsorge. Und dann geh ruhig zu einem Facharzt, damit er herausfindet, warum dein Herz so verhärtet ist. Warum du immer wieder an der gleichen Stelle falsch abbiegst. Vielleicht richtig umkehrst und sagst, nee, ich habe Angst. Da will ich gar nicht hin. Ich gehe nicht in einen Hauskreis. Ich gehe vielleicht... Manchmal frage ich Leute, wollen sie nicht Mitglieder werden? Hör mir auf mit Mitgliedschaft. Ich war mal da in so einer Gruppe, das war so eine Art Sekte. Da habe ich so schlechte Erfahrungen, ich werde nie wieder in einer Gruppe Mitglied. 5 Wege, wie wir vielleicht da rauskommen. Zum ersten, Vergebung. Jesus sagt, euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn ihr den Menschen vergebt, die euch Unrecht getan haben. Wenn ihr ihnen aber nicht vergebt, dann wird Gott euch eure Schuld nicht vergeben. Von Herzen vergeben und alle Bitterkeit loslassen ist der grundlegendste Schritt zu einem erneuerten Herzen. Das ist schon mal gleich richtig schwer. Vergeben tun wir alle nicht so richtig. Höchstens, wenn der andere 1000 Mal um Vergebung bittet, dann sagen wir, naja, ist ja okay, ist gut. Aber von uns aus richtig hingehen, den ersten Schritt machen, echte Vergebung in mehrfacher Hinsicht, dem, der an mir schuldig geworden ist, aber auch mir selber vergeben, auch mir selber. Ein zweiter Schritt, lass den Schmerz zu und lass dich trösten. Wir sind oft so hart, dass wir gar nicht mehr richtig traurig sein möchten, nicht mehr weinen, nicht mehr Tränen zulassen. Gott tröstet deine verwundete Seele. Im 1. Korinther 1 lesen wir, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn, der Vater der Barmherzigkeit und Gottes allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet worden werden von Gott. Lass deinen Schmerz zu. Vielleicht gehört das dazu, dass du nicht alles unter den Teppich kehrst, sondern den Schmerz zulässt. Was hat dich damals so verwundet? Lass es zu. Zeig Verwundbarkeit. Zeig deine Schwäche vor Gott sowieso, aber auch vor Menschen. Gott möchte dich heilen. Der dritte Schritt, tu dann aber auch Buße über eigene falsche Haltungen, wo du falsch abgebogen bist, wo du damals hart warst, wo du gesagt hast, ich will mein Recht haben, ich baue jetzt einen Zaun. Ich lasse das nicht mit mir machen. Ich habe ein Recht und das lasse ich mir nicht nehmen. Vielleicht war das wirklich zum Teil schon schuldhaftes Verhalten. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ja, so manch innerer Schwur ist in unserem Leben passiert. Und sie sind im Prinzip eigenwillige Reaktionen. Und ich vermute, die gefallen Gott nicht. Vielleicht gefallen sie dir selbst auch nicht. Vielleicht taten sie dir leid. Aber vielleicht hast du noch einen draufgesetzt und gesagt, ich nehme den Schwur nicht wieder zurück. Was ich mal gesagt habe, das ist so. An der Stelle hat der Teufel, wie gesagt, die Macht über uns ergriffen und unser Herz verhärten lassen. Lasst uns Buße tun und neu anfangen. Die Mauern und inneren Schwüre waren der falsche Weg. Gott zeigt dir einen neuen Weg. Der vierte Schritt, löse dich von Abhängigkeiten. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr recht frei. Durch diesen Weg haben wir uns auch in Abhängigkeiten, haben wir uns da reinbegeben. Manche sind durch Enttäuschung und Schwüre in schlechte und falsche Abhängigkeiten verfallen. Muss ich über Suchtverhalten reden? Wie schnell greifen wir zu irgendwelchen Ersatzdrogen? Ob sie Süßigkeiten sind, der Alkohol, ob es das Essen allgemein ist, ob es Konsumsucht ist oder ob es die Internetsucht ist, wo wir auf verbotenen Seiten rumsurfen. Das geht heute bis zum Glauben auch an Welten, die ich mir im Internet zusammenbastel. Da kann ich mir ja meine kleine Welt zusammenbasteln. Da bin ich mein eigener Herr. Da verliere ich mich bis hin zu Verschwörungstheorien. Corona lässt grüßen. Da baue ich mir meine kleine Welt zusammen. Ich will nichts wissen von Auseinandersetzungen, Diskussionen oder dass andere vielleicht auch recht haben. Hier baue ich mir meine Welt. Ich glaube, das ist auch eine Verhärtung. Wir verlieren uns in Süchte. Es sind bittere Wurzeln und Schwüre, die sicherlich nicht von Gott kommen. Und wenn du soweit bist, dann der fünfte Schritt, neues Denken einüben. Epheser 4, lasst euch in eurem Denken verändern und euer innerlich, lasst euch innerlich neu ausrichten. Gott möge uns durch seinen Geist helfen, dass Veränderung passiert. Das schafft man manchmal noch nicht mal alleine. Du musst dir schlechte Gewohnheiten dann auch wieder abgewöhnen. Kinder und Jugendliche sind verdammt viel heutzutage schon im Internet und es wird sehr viel darüber geredet. Das ist so gefährlich, wie Kinder, wie viele Kinder 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stunden im Internet sind. Sie davon wegzukriegen ist gar nicht so leicht, aber wir Erwachsenen sind ja oftmals überhaupt nicht besser. Wir müssen uns wieder von schlechten Gewohnheiten lösen und gute Gewohnheiten uns antrainieren. Es ist hilfreich zu erkennen, was falsch ist und Gott bitten, einen neuen Weg einzuschlagen. Schlechte Gewohnheiten lassen sich nicht von heute auf morgen abgewöhnen. Aber wenn wir die Schwachstellen kennen, wenn wir stets mit dem Wirken des Heiligen Geistes rechnen, wenn wir uns um seine Führung und Leitung, wenn wir darauf vertrauen, wenn wir vertrauen auf ihn und fragen, what would Jesus do, was würde er tun, dann hilft er uns, dass wir nicht falsch abbiegen, sondern den richtigen Weg gehen. Hebräer 12, damit schließe ich, lass nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst. Das wünsche ich uns allen. Und diese bittere Pflanze führt zu viel Wildwuchs, zu Unheil, zu Unkraut. Gott möchte uns verändern. Sein Geist ist da. Jesus ist in seinem Geist unter uns. Das Reich Gottes hat angefangen und wir dürfen uns verändern lassen durch ihn. Gott sieht die Wunden und heilt dein Herz. Beugt sich in deine Not herab und trocknet deine Tränen. Ja, wir sind manchmal traurig und enttäuscht. Auch über unser eigenes Versagen, manchmal auch über die anderen. Aber sei dir sicher, Gott sieht die Wunden, er heilt dein Herz. Beugt sich in deine Not herab und trocknet deine Tränen ab. Lasst uns beten. Lieber Herr, du schaust in unser Herz. Und da ist nicht alles zum Besten bestellt. Wenn wir dir auch nachfolgen wollen und wir uns grundsätzlich für dich entschieden haben, so möchtest du an uns arbeiten. Ich bitte dich für mich, ich bitte dich für uns alle, dass du die bitteren Wurzeln aus unserem Herzen entfernst. Vergib uns für Schwüre, die wir rausposaunt haben, über falsche Schlussfolgerungen, über schuldhaftes Verhalten. Ja, manchmal so verständlich und doch falsch. Vergib uns unsere Schuld und hilf uns, dass wir nicht einfach alles unter den Teppich kehren, sondern dass wir mit deiner Hilfe mutige Schritte gehen, um die Dinge aufzuarbeiten, die da sind, die da waren, die überhaupt nicht behandelt wurden. Die Wunden sind ja gar nicht verheilt. Manchmal tun sie noch weh, wenn ich dran denke. Ach Herr, schenk du uns Heilung. Du kennst unsere Wunden und du möchtest, dass wir frei davon werden, dass all das wieder heilt und wir schmerzfrei und fröhlich durchs Leben gehen können, dass wir zu neuen Schlussfolgerungen kommen können, dass wir alte Verhaltensweisen ablegen und auf einem guten Weg mit dir gehen. Danke, dass du der Heiland bist. Und das soll sich auch zeigen. Die Menschen sollen erkennen, dass wir mit dir leben und dass du und deine Liebe in unserem Leben viel Veränderung bringt, sodass wir Früchte tragen wie ein Baum am frischen Wasser. Amen.